Herzlich willkommen in der Stadtreederei Reflexionen zu Stadt und Raum. Heute trinken wir einen Kaffee mit Dr. Ulrich Berding und Antje Hafermann, denn wir wollen mit den beiden darüber sprechen, was ist eigentlich Citizen Science? Wir begrüßen euch ganz herzlich. Eine ganz kurze Einstiegsfrage, bevor ihr euch vorstellt. Ulrich, wie trinkst denn du deinen Kaffee?
Also jetzt neuerdings immer mit viel Milch und Milchschaum, weil wir im Büro eine neue tolle Kaffeemaschine gekriegt haben und da der Roboter macht alles und das schmeckt wunderbar.
Und du, Antje?
Genau, der Roboter macht ganz tollen Cappuccino und den trinke ich jetzt immer.
Wunderbar. Und wenn ihr jetzt vom Büro spricht und eurer Kaffeemaschine, wo seid ihr denn und wer seid ihr?
Also wir sind das Büro Plan 2, Stadtentwicklung, Stadtforschung und Kommunikation. Wir sind in Hannover. Und unser Büro ist ja, wie viele Leute haben wir mittlerweile? 13 Mitarbeitende und drei InhaberInnen, also meine Person Ulrich Berding und dann noch meine Kolleginnen Lisa Niese und Kirsten Klin. Und wir haben das Büro 2019 in der Nachfolge übernommen von unseren Vorgängerinnen und Vorgängern Klaus Habermann Niese und Brigitte Niese. Wir haben das Büro aufgebaut. Und ja, seitdem sind wir am Ruder und machen eben ganz viel zum Thema Stadtforschung, Stadtentwicklung und Kommunikation.
Sehr interessant. Ja, vielen Dank. Ich sage jetzt auch nochmal guten Morgen in die Runde. Ich sitze bei normalem Filterkaffee. Ich bin jetzt wieder so ganz auf die Basics zurückgegangen und freue mich auf jeden Fall auf dieses Kaffeegespräch. Fangen wir mal an mit unserem Thema, Fee.
Ja, es geht heute um Citizen Science und die beiden arbeiten mit ihrem Büro Plan 2 aus Hannover und gemeinsam mit Klaus Selle von Netzwerk Stadt aus Schwerte an einem Forschungsprojekt, das heißt Citizen Science Bürgerforschung in der Stadtentwicklung. Und wir wollen verstehen, was ist das eigentlich? Dieses Forschungsprojekt läuft im Auftrag des BBSR, also des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung, und läuft unter den Projekten des experimentellen Wohn- und Städtebaus. Antje, kannst du vielleicht einmal kurz erklären, was ihr da eigentlich gemacht habt?
Ja, also eure erste Frage war auch unsere erste Frage. Citizen Science hört man immer öfter, jetzt auch im Bereich Stadtentwicklung. Und das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung hat sich dann gedacht, das Bundesforschungsministerium macht schon viel dazu und das Bundesumweltministerium macht viel dazu. Wir müssen jetzt auch mal gucken, was ist das mit der Citizen Science, und hat dann dieses Grundlagenforschungsprojekt Citizen Science Bürgerforschung in der Stadtentwicklung aufgelegt. Es ist ganz interessant, wir haben ja dann schon gleich zwei Begriffe, Citizen Science und die deutsche Übersetzung Bürgerforschung. Und da geht es dann eigentlich schon los mit den Definitionsproblemen. Also wir haben uns dann ganz schnell an dem Begriff Bürgerforschung festgehalten, weil er auch einfach viel offener ist. Citizen Science selbst, ja, kommt, ich glaube, um 1900 rum fing es an, kommt von den von Vogelzählungen in den USA. Also dass man wirklich konkret gesagt hat, wir brauchen jetzt einfach mal mehr Daten, also im Naturschutzbereich, welche Vogelarten sind wo, und die Forscherinnen und Forscher konnten das einfach nicht allein bewältigen, oder auch die Leute in der Stadt vor Ort, also in der Stadtverwaltung, und haben einfach gesagt, wir fragen mal die Interessierten da draußen, könnt ihr uns nicht einfach unterstützen und helfen? Und dann, ja, fing es eben an, da wurden bestimmte Vogelarten gezählt, wo sind die Vorkommen, wie stark sind die Vorkommen und so weiter. Es ist heute noch so, dass ganz viele Citizen Science Projekte eben einfach Daten erheben mit Hilfe von Bürgerinnen und Bürgern. Man kennt ja zum Beispiel diese Insektenzählungen vom Naturschutzbund, dass einfach geguckt wird, wie viele Insekten sind auf einem Quadratmeter Land und wo. Oder auch, es gibt diese Vogelzählungen, gibt es glaube ich auch immer noch vom BUND und so. Das sind so groß angelegte, ja, Bürgerforschungsprojekte.
Das Ziel eures Forschungsprojektes oder dieses Forschungsprojekts ist es ja, diese bürgerschaftlich forschenden Aktivitäten sichtbar zu machen. Sind das denn Aktivitäten, die auf die Initiative der Bürgerinnen und Bürger zurückgehen, oder ist das von oben irgendwie gesteuert?
Also der Punkt ist, dass genau das Spektrum ist. Also es geht ja um in dem Forschungsprojekt um Bürgerforschung in der Stadtentwicklung. Und Stadtentwicklung, wie wir alle wissen, ist sehr vielfältig und sehr umfassend. Und entsprechend gibt es auch sehr unterschiedliche Ansätze, wie Bürgerinnen und Bürger sozusagen mit ihrem Wissen und ihren Kenntnissen zur Stadtentwicklung in diesem Fall dann beitragen können. Und das geht dann zum Teil eben auf die Initiative von Bürgerinnen und Bürgern oder Verbänden oder Ähnliches zurück. Oder es geht auch auf die Initiative von Hochschulen oder Forschungseinrichtungen zurück. Also das kann sowohl von top-down als auch bottom-up sozusagen organisiert sein.
Ja, wobei man natürlich zugeben muss, in so einem Forschungssetting ist es wahnsinnig schwer, an Projekte zu kommen, die von Bürgerinnen und Bürgern initiiert sind, weil die selten so groß sind, dass sie, ich sag mal, im Internet eine eigene Seite haben oder solche Sachen. Also es ist schon forschungsbedingt, kommen natürlich viel leichter an die großen Projekte, die von Forschungsinstitutionen unterstützt werden, weil die einfach eine andere Öffentlichkeitsarbeit haben. Wir haben aber alles gefunden und auch alles gesucht. Also wir haben auch von eben auf Initiative von Bürgerinnen und Bürgern entstandene Projekte gefunden. Das sind dann auch meist Leute, die sich dann früher oder später in Vereinen organisieren, zum Beispiel, um das dann fortzuführen. Aber es ist einfach im Forschungszusammenhang schwer zu finden.
Ich habe jetzt gleich eine konkrete Frage zu dem, was Sie gesagt haben bezüglich der Datenanalyse. Also beim Vogelzählen kann ich mir das ja ziemlich gut vorstellen. Wenn ich an unsere Wissenschaft denke, dann ist immer ganz wichtig die Analyse der Daten und es geht um bestimmte Methodiken und dass das alles sauber ist. Und es ist eigentlich mit der erste Punkt, wo man sagt, oh, die Datenlage, das war, also bei Verkehrszählen war falscher Standort, falsches Wetter, falscher Tag. Also wie ist wirklich die Qualität dieser Daten, wenn Bürger und Bürgerinnen das wirklich erheben? Wie zuverlässig ist das?
Also genau das ist ein ganz entscheidender Knackepunkt. Wir haben methodisch ja nicht sofort Einzelprojekte untersucht, sondern haben auch mit Fachleuten genau über diese ganze Thematik gesprochen, aus unterschiedlichen Wissenszusammenhängen her. Und da kam relativ früh erstens die kritische Frage und auch eben die Diskussion darüber, dass diese Justiziabilität oder die Zertifizierung des durch Bürgerinnen und Bürgern generierten Wissens ein Thema ist und eine Schwierigkeit darstellt und teilweise auch eine Hürde in der weiteren Verwertung bestimmter Daten, zum Beispiel durch Stadtverwaltung. Und das ist ein Dauerthema, gerade bei diesen Zählprojekten. Wir können ja vielleicht gleich mal ein Beispiel nennen. Also es gibt ein Projekt, das heißt Berlin zählt Mobilität. Und hat der ADFC die Initiative gestartet, wir müssen bessere Daten haben über zum Beispiel die Benutzung von Straßen durch Fahrradfahrende, weil in der Corona-Zeit gesagt wurde, da fahren plötzlich gar keine Fahrräder mehr, wir brauchen gar keine Fahrradwege. Und dann kam das natürlich daher, dass genau immer dahin geguckt wurde, wo Studierende zur Hochschule gefahren sind. Und in der Corona-Zeit ist da kein Studierender mehr langgefahren. Und dann war so der Gedanke, so jetzt der Stadtverwaltung, wir brauchen da möglicherweise gar keinen Fahrradweg mehr. Und da hat der ADFC gesagt, nee, das stimmt so nicht. Und haben dann zusammen mit einem Unternehmen, Telram heißt das so kameraartige mobile Zählgeräte hat dort die Zählgeräte organisiert, wiederum in Zusammenarbeit mit einem ADFC Mitglied, der beim DLR tätig war, der dort in der Forschung für Verkehrsplanung oder Verkehrsforschung unterwegs war. Und der konnte noch Mittel akquirieren, diese Zählgeräte anzuschaffen. Also, man hat Zählgeräte angeschafft, dann große Aufruf gemacht, Leute, hängt euch die Zählgeräte ins Fenster und generiert Daten. Und es sind Leute gekommen, die gesagt haben, ja, an meiner Straße müsste dringend mal gezählt werden, ich möchte jetzt ein Zählgerät haben. Und dann war natürlich immer die Frage, was sind diese Daten? Die sind öffentlich einsehbar, die kann man bis heute quasi zeitgenau nachvollziehen, diese unterschiedlichen Zählstandorte und die Verkehrsarten, die dort vorbeifahren. Also es werden Fahrräder, Autos, Lastwagen, Fußgehende, alles wird gezählt. Und dann ist natürlich trotzdem die Frage, ist das jetzt ein genauso guter Wert wie das von einem Ingenieurbüro mit städtischer Zertifizierung installierte Zählgerät auch liefert? Und dann gab es tatsächlich recht früh in der Phase einen Professor von der Uni Wuppertal, der genau diese Daten genutzt hat, um eine Verkehrssimulation zu erstellen und diese Daten hochgelobt hat und gesagt hat, die sind aber sehr gut verwertbar und sehr glaubhaft. Und das hat recht früh sozusagen diese Daten ja geadelt, sage ich mal, und verwertbar gemacht. Aber der Umgang damit durch die jeweilige Fachverwaltung ist nach wie vor ein Thema. Und die Stadt Berlin ist, glaube ich, rechtlich aufgefordert, sich selber auferlegt, alle Citizen Science Informationen zur Kenntnis zu nehmen, die in der Stadt generiert werden. Aber der Umgang damit ist natürlich ein anderes Thema. Aber das ist so eine Geschichte, finde ich, wo man es ganz gut nachvollziehen kann.
Jetzt hätte ich dazu ein Gegenbeispiel, weil ich natürlich als Moderatorin im Grunde genommen sage und unterscheide zwischen Alltagsexperten und Fachexperten. Und wir sind wieder beim Beispiel Verkehr. Es geht um neue Quartiersentwicklung, soll ein Verkehrskonzept gemacht werden. Natürlich sind bestimmte Anwohner nicht gerade begeistert, dass da ein paar Autos vor ihrer Tür entlangfahren etc. pp. Also wurden Szenarien entwickelt für dieses Gebiet und ein paar lautstarke Menschen haben dann gesagt, nein, also wir glauben, jetzt sind wir schon beim Glauben von gewissen Daten, wir glauben denen nicht, weil wir haben ja anders gezählt. Jetzt natürlich nicht so sauber wie in Berlin. Daraufhin hat die Stadt sehr generös reagiert und diese Bürgervariante, die vorgeschlagen wurde, dem Verkehrsbüro mit an die Hand gegeben zu prüfen. Das Ergebnis war, dass die natürlich sagten, kommt nicht so gut weg im Vergleich zu den anderen Varianten. Woraufhin diese Gruppe wiederum sagte, das glaube ich aber nicht. Und da merkt ihr, ich kriege da Zweifel, was mache ich mit diesen Menschen, die hochkompetent ist dieses Büro gewesen, dieses Verkehrsbüro, das dann nicht akzeptieren. Ist ein Kommunikationsproblem dann auf der sachlichen Ebene, wie gehe ich damit um? Aber für mich die Frage, passiert mir das dann öfter in meinen öffentlichen Veranstaltungen, dass so ein Citizen Science aufsteht und sagt, ich hab's jetzt hier und wie gehe ich damit um? Das ist meine Frage.
Also es ist wahrscheinlich kommt das mal vor. Ne? Also wir machen als Büro auch unglaublich viele Beteiligungs- und Kommunikationsprozesse in der Stadtentwicklung und hatten diesen Fall tatsächlich noch nicht. Also da, wir hatten schon, dass ein Ingenieurbüro sehr sorgfältig und zertifiziert Verkehrszahlen ermittelt hat und die Ratsherren und Frauen haben aber nicht geglaubt, dass an ihrer Kreuzung im Dorf XY nicht so viel los ist wie am Potsdamer Platz. Und das kommt sicherlich immer vor, wenn die Daten nicht den Erwartungen entsprechen. Und dann ist es, glaube ich, fast egal, ob die Daten von einem Ingenieurbüro generiert worden sind, wo dann gesagt wird, ja, das war zufälligerweise an dem Tag, wo ihr eure Zählfenster hatte, auch nicht so viel los. Oder ob das von Bürgerforschenden gemacht worden ist, die das vielleicht dann, ja, die entsprechend andere Zahlen erzeugt haben. Also ich wäre jetzt, diese Skepsis, glaube ich, die muss man immer, gerade beim Thema Mobilität und Verkehr, glaube ich, stark sehen. Aber ich würde mich jetzt freuen, wenn wir jetzt nicht nur über Verkehrszählungsprojekte reden würden, weil nämlich, und das ist, glaube ich, auch unser ein Ergebnis von ganz vielen oder ein Thema, weil eben nicht nur gezählt wird und schon gar nicht nur Mobilität gezählt wird bei der Bürgerforschung in der Stadtentwicklung.
In eurer Projektbeschreibung erklärt ihr ja, dass diese Bürgerforschung viele Formen annehmen kann und dass es da auch eben sehr vielfältige Aktivitäten gibt und diese sich auch effektiv in Stadtentwicklungsprozesse einbinden lassen. Wenn du jetzt sagst, es ist auch mehr als nur Verkehr zählen, was gibt's denn noch für Beispiele? Was habt ihr da herausgefunden?
Ja, wir müssen zunächst sagen, wir haben gezielt auch versucht, eine große Bandbreite abzubilden. Also vom Zählprojekt bis hin zu dem, was wir, glaube ich, auch einfach Bürgerbeteiligung nennen könnten. Also wir haben ein Projekt angeguckt an der Dortmunder Schule, wo Kinder rausgegangen sind und in ihrem Quartier, also man muss sagen, es war in der Dortmunder Nordstadt, also ein sehr vermülltes Viertel, wo die Kinder dann rausgegangen sind und wirklich Müll kartiert haben. Das hört sich erstmal so ein bisschen banal an. Die sind dann auch in andere Stadtteile gegangen und haben zunächst mal festgestellt, oh, es muss gar nicht so aussehen. Es kann auch saubere Stadtteile geben. Dann haben die zusammengearbeitet mit der Müllabfuhr, also wo sie einfach geguckt haben, wie sortiert man Müll. Und dann haben die Kinder das auch an ihre Eltern weitergegeben. Also solche Gemengelagen, also wo es auch einfach darum geht, also Bürgerforschung ist ja auch nicht jetzt wie wissenschaftliche Forschung, nur Forschung, sondern hat auch immer dieses Bildungsmoment. Also in dem Moment, wo ich an der Forschung mitarbeite, Fragen stelle, eben Daten mit auswerte oder auch das Ergebnis mitformuliere, habe ich auch was gelernt. Darum geht es bei der Bürgerforschung eben auch immer ganz doll. Und in diesem Projekt dann steht das im Vordergrund. Dann haben wir ein sehr groß angelegtes Projekt, Deine emotionale Stadt, das mit der Charité und den Berliner Universitäten zusammenlief, die über eine App Berliner Bürgerinnen und Bürger fragen, wie geht es euch zu diesem Zeitpunkt an diesem Ort in der Stadt, wo ihr gerade seid? Also deine emotionale Stadt zielt am Ende auf Wohlfühl- und Stressorte. Also wie geht es einem in der Stadt und an welchen Bedingungen im Umfeld kann das liegen? Da kommen wir dann wieder zu dem Datenerhebungsthema. Das lasse ich jetzt mal sein. Dann hatten wir auch so die Stadtrandschichten in Hamburg-Süderelbe, die qualitative Interviews geführt haben mit Menschen, die Migrationsgeschichten haben, also im Stadtteil. Das ist deswegen so wichtig, weil das ein Quartier ist, das wo wahnsinnig viele Flüchtlinge kommen, weil da auch eben einfach viele Wohnungen entstehen und das vor Ort halt immer wieder Thema ist. Also seit eigentlich Kriegsende, seit Ende des Zweiten Weltkriegs gibt es da immer wieder viele Phasen, wo Flüchtlinge ankommen. Im Projekt Coloring Dresden geht es darum, denkmalgeschützte, oh, das ist sehr anspruchsvoll, denkmalgeschützte Gebäude zu kartieren. Im Hinblick so ein bisschen darauf, dass es ja schwer ist, was Klimaschutz und Klimaanpassung angeht, ist die Sanierung von denkmalgeschützten Gebäuden ja eine ziemliche Herausforderung. Und es ging darum, eben wirklich im ganzen Stadtgebiet möglichst viele Denkmäler zu kartieren, eben auch im Hinblick darauf, also im Hinblick auf Handlungsbedarfe.
Darf ich noch mal da gerade reingrätschen?
Ja.
Wenn wir jetzt mal abgehen von den Daten erheben, wie stelle ich mir das vor? Bei den Kindern begleiten Erwachsene, Lehrende möglicherweise diese Aufnahme. Wie ist es, wenn jetzt diese Bürgerinnen mit Wissenschaftlern zusammenarbeiten, um Schlussfolgerungen aus diesen ganzen Daten etc. zu ziehen? Also wie stelle ich mir da eine gemeinsame Empfehlung, eine Schlussfolgerung vor? Also kommen die damit gut klar, dass auf einmal möglicherweise ganz andere Sichtweisen in die Diskussion kommen? Also wie arbeiten die sozusagen in der Endphase von so einem Projekt zusammen, wenn es vielleicht in die Politik gegeben wird oder an die Verwaltung? Wie stelle ich mir das vor, dieses Zusammenarbeiten?
Also so systematisch ist es nicht, muss ich gleich vorweg sagen. Also Bürgerforschung heißt auch nicht, dass die Bürger von Anfang bis Ende in jedem Punkt des Prozesses beteiligt sind. Sie sind entweder bei der Frageformulierung, also sie können in allen Punkten beteiligt sein. In der Regel sind sie an einem Punkt beteiligt, also entweder bei der Formulierung der Fragen oder bei der Erhebung der Daten oder auch also qualitativ beim Bearbeiten der Inhalte oder bei der Formulierung der Ergebnisse. Also alle Forscherinnen und Forscher haben gesagt, das dauert alles viel länger, als wir gedacht haben. Das ist alles viel komplizierter, also wie bei der Bürgerbeteiligung eigentlich. Es dauert alles länger, es ist alles komplizierter. Ich muss viel mehr reden, als ich dachte. Da kommen viel mehr Fragen. Warum verstehen die das nicht einfach? Jetzt muss ich noch 3 Workshops machen, um das zu vermitteln und Leute zusammenzubringen. Also es wird viel anstrengender, als man sich das gedacht hatte.
Ganz kurz bei dem Stichwort Leute zusammenbringen. Wie hoch war denn die Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger, da mitzuwirken? Oder wie wurden die auch angefragt oder aktiviert?
Das sind ja sehr unterschiedliche Kontexte. Und deswegen kann man, es ist immer ein Thema, gerade bei jetzt den Zählprojekten oder bei denen, wo es eben auch so ein bisschen darauf ankam, viele Leute zu mobilisieren, dass man eben Öffentlichkeitsarbeit betreibt, um diese Menschen dann auch zu akquirieren. Und da ist die emotionale Stadt, war, glaube ich, sehr groß aufgestellt, hat sehr öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen gemacht mit prominenten Vertretern und des Projektes, und da war, glaube ich, die Bereitschaft mitzumachen quantitativ recht gut. Bei anderen Projekten, zum Beispiel auch in Berlin, was wir eben erwähnt haben, Berlin zählt Mobilität, da hat man sich teilweise mehr Beteiligung gewünscht und vorgestellt, hat dann auch noch so ein bisschen nachgeschoben, was so die Kommunikationsarbeit anging. Also da ging es ja auch darum, tatsächlich viele Leute zu aktivieren. Bei anderen eher stadtteilbezogenen Projekten, zum Beispiel jetzt im bei den Stadtrandgeschichten, das war eher qualitativ, und da haben die Forschenden, die beispielsweise sehr, sehr viele Interviews mit Menschen mit Migrationsgeschichte und unterschiedlichen Generationen geführt, und hat dann eine Gruppe von Personen aus dem Stadtteil, ja, ich glaube, sehr individuell angesprochen, die dann am Ende ein Theaterstück aufgeführt haben, wo diese Stadtrandgeschichten zusammen mit einer Theaterpädagogin ja in einer Art von Dramaturgie umgesetzt worden sind, also mit Laienschauspielerinnen und Schauspielern. Und da brauchte man eben nicht 100 Darstellende, sondern wirklich eine kleine Gruppe. Und ist dann natürlich ganz anders unterwegs. Und die Aufführung, wo ich dann auch war am Ende, da war das Publikum wiederum sehr zahlreich, musste noch Stühle dazustellen und so, also ein Zeichen dafür, dass das wiederum auf Interesse gestoßen ist. Also da gibt es sehr unterschiedliche Formen von Öffentlichkeit, sage ich mal, oder von Menschenmengen, die man braucht, um Projekte tatsächlich durchführen zu können.
Ist das denn auch eine Generationenfrage? Also könnt ihr sagen, jetzt nach diesem Spektrum oder diesem Blumenstrauß, den ihr da jetzt gefunden habt, es sind eher Projekte, die dann doch so im Kinder- und Jugendlichenbereich liegen, oder eher Erwachsene? Oder geht es querbeet?
Das geht querbeet, was einmal daran liegt, dass manchmal in Zielgruppen angesprochen werden. Also es gibt ja auch Projekte, wo gezielt Kinder und Jugendliche angesprochen werden. Tendenziell hat man natürlich ein ähnliches Problem wie bei der Bürgerbeteiligung. Also es sind natürlich die Leute, die Zeit haben müssen und es gibt einfach auch Gruppen, die man nicht gut erreicht, es sei denn, man spricht sie sehr direkt an. Also
Ja, und dann gibt es ja noch eine andere Gruppe. Man könnte sich auch durchaus vorstellen, dass sich ein paar dieses Thema kapern und dann möglicherweise besetzen. Also wir gucken ja auch in der Moderation schon sehr genau hin, was ist unser Teilnehmendenkreis, was sind unsere Akteure, wie können wir möglicherweise bestimmte Empörungskulturen in den Veranstaltungen vermeiden, und gäbe es da nicht auch Gruppen, das wäre jetzt so ein bisschen meine Befürchtung, die, wenn man sie mit einbezieht, möglicherweise die Ergebnisse verzerren.
Also wir haben ja einmal unsere Fallstudien gemacht, da ist das erstmal nicht problematisiert worden, und wir haben ja auch Gespräche geführt jenseits der Fallstudien in der ersten Runde, wo wir auch mehr noch Menschen gefragt haben, die wiederum Projekte kannten. Und so sind wir dann auch auf Projekte gebracht worden zum Teil. Und da wird eher von dieser klassischen Selektivität oder Asymmetrie oder wie auch immer der Teilnehmerschaft gesprochen. Aber als richtiges Problem, dass dort ja Meinungen sozusagen gepusht werden, ganz gezielt durch Gruppen, die sich da mobilisieren. Also beim Thema Verkehr, Mobilität kann man sich vorstellen, wenn der ADFC sagt, wir fordern auf zu zählen, dass sich dann Leute mit dem Zählgerät dahinstellen, wo sie finden, dass dort auch tatsächlich eine Veränderung herbeigeführt werden soll, weil die Verkehrssituation oder die Lösung der Verkehrssituation, die es da gerade gibt, unbefriedigend ist aus Sicht derjenigen, die dann dieses Zählgerät haben wollen. Also das ist dann aber wahrscheinlich einfach auch ein Stück weit nachvollziehbar und auch transparent letztendlich, weil das 1:1 quasi nachvollziehbar ist. Die Frage zielt ja eher so ein bisschen aber auf diese klassischen ja, veranstaltungsprägenden Gruppen oder so, die einem dann ein Thema vorgeben, was man eigentlich gar nicht so ausführlich und in dieser Richtung braucht. Und sagst du, siehst du das anders? Haben wir da, ich habe das jetzt nicht
Also
so nachvollzogen bisher.
genau, in unserer Empirie kam das nicht vor. Ich meine, es ist ja auch sehr inhaltsgeleitet, was da passiert. Ich überlege gerade so, ich meine, man hat ja auch dieses Kommunizieren von Wissenschaft und Bürgerinnen und Bürgern auf Augenhöhe. Dann hat man, ja, manchmal sind sogar auch ja, kommunale Stadtverwaltung noch mit involviert. Also da relativiert sich ja auch schon immer was, und das ist dann eben keine Bürgerbeteiligung, sondern eine andere Qualität von Zusammenarbeit. Also man muss dann ja auch, man kann sich auch nochmal anders auseinandersetzen als bei der Bürgerbeteiligung.
Ich kann mir das vorstellen. Und welches Projekt hat euch denn besonders begeistert oder wo wart ihr überrascht von, wo ihr sagt, Mensch, das wussten wir vorher auch nicht, da haben wir auch was Neues gesehen, oder ja, wo ihr sagt, Mensch, das war so ein Aha-Erlebnis für euch?
Ja, lass mal überlegen. Das ist, wir waren erstmal sehr offen, ne, und haben natürlich dann auch durch die Vorgespräche schon so ganz viele Ideen gehabt, wie so Projekte laufen können. Und hatten jetzt, also interessant war, vielleicht ist das nicht genau die Antwort auf deine Frage jetzt, aber bei der emotionalen Stadt, wo man eben mit dieser, konnte man mit einer App seine Emotionen an einem Ort, wie gesagt, dokumentieren. Also man wurde dann quasi willkürlich zu einem bestimmten Zeitpunkt zufällig quasi aufgefordert, das zu machen. Und dann wussten die Forscher natürlich da relativ schnell, dass da unglaublich viele Zusammenhänge auf so eine Emotion einwirken, die möglicherweise nichts mit dem Stadtraum an sich zu tun haben. Also wenn ich schon mit grummeliger Laune aus dem Haus gehe und kriege dann die Aufforderung, bei dem wunderbaren grünblühenden Park meine Emotionen kundzutun, und ich bin schlecht gelaunt, dann fragen sie sich da, warum bist du denn bei diesem schönen Ort schlecht gelaunt? Oder ich bin fröhlich, obwohl der Verkehrslärm an mir vorbeidröhnt, wo man dann feststellte, okay, quantitativ gut und schön, aber jetzt müssen wir nochmal das Ganze qualifizieren, indem wir dann nochmal Menschen, Multiplikatorinnen und andere gezielt fragen nach Zusammenhängen und Interpretationen oder weiteren Erklärungen und ja, Ursachen von Befindlichkeiten bestimmter Bevölkerungsgruppen und Ähnliches. Und das fand ich eigentlich ganz spannend, also diesen Sprung, also das Quantifizierte zu qualifizieren. Das war auch letztendlich das Wording, was sie da hatten, um zu sehen, weil man gemerkt hat, man kommt mit dem einen nicht weiter, also muss man nochmal eine neue Ebene einführen. Und diese lernenden Prozesse letztendlich auch sind, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass die Forschenden dich nicht borniert an ihrer Methode festhalten, sondern eben durch die Methode und die Erkenntnisse daraus neue Methoden oder für sie neu sind die Methoden ja nicht an sich, aber in dem Projekt hinzukommende Methoden dann anwenden. Das fand ich zumindest einen ganz interessanten Aspekt.
Und Antje, was ist es für dich? Also wo würdest du sagen, Mensch, das hat mich am meisten fasziniert in diesem Projekt?
Es ist schwer zu greifen. Also ich habe am Anfang immer so Probleme gehabt, auch das von der Bürgerbeteiligung abzugrenzen, und irgendwie schwang aber dann immer so ein Mehrwert mit. Ich glaube, das ist dieses Moment, wo einfach deutlich wird, dass es immer alles komplexer ist und komplizierter ist und nochmal eine Schleife mehr braucht und aber auch Bürgerinnen und Bürger bereit sind, das mitzugehen und selber zu entwickeln. Also wir hatten ein Projekt, wir haben es dann in Hanau, wir haben es Inklusion konkret genannt, wo einfach ein Verein sich um die Kartierung von Barrierefreiheit kümmern wollte. Also welche Orte sind mit dem Rollstuhl zugänglich oder nicht, wo finden sich Blinde gut zurecht und wo gar nicht, und oder auch vielleicht im Hinblick auf einfache Sprache. Und die haben mit Kartieren angefangen, haben dann festgestellt, es gibt auch dieses Wheelmap.org, also so eine Plattform, die das auch schon leistet, die kann aber nicht so doll unterscheiden und qualifizieren, wie der Verein es gern gehabt hätte. Und das hat sich immer weiterentwickelt bis dahin, dass sie dann zu Eigentümerinnen und Eigentümern von Immobilien hingegangen sind und die aufgeklärt haben, was sie tun können, um ihre Objekte barrierefreier zu gestalten. Das hat dann so eine tolle Eigendynamik gekriegt. Und das fand ich halt so faszinierend. Also wie sich diese Komplexitäten immer auffälteln und dann aber immer weitergemacht wird. Und auch bei diesem großen Zählprojekt Berlin zählt Mobilität, wenn man dann die Geschichten vor Ort hört, und da sollte dann eine Kita gegründet werden und dann war der Verkehr da aber so und so, und die einzige amtliche Zählstelle für Fahrradverkehr in Berlin liegt vor einer Universität, und da fahren dann, also wo man dann einfach merkt, ja, so einfach ist das alles nicht, und wenn man mal genau hinguckt, dann kriegt man diese Zusammenhänge mit und eben aber auch merkt, dass bei den Bürgerinnen und Bürgern solche Zusammenhänge auch ankommen. Das fand ich einfach sehr spannend.
Jetzt habt ihr ja ganz viele Fallbeispiele euch angeguckt. Kann man da clustern? Gibt es bestimmte Themenfelder, die sind am häufigsten, oder gibt es so ein Ranking über Themen, dass ihr sagt, also jetzt hattet ihr Kinder und Jugendliche benannt, Mobilität ein großes Thema, aus der Natur kommt's. Könnt ihr da so sagen, also am weitesten fortgeschritten ist Citizen Science bei Natur- und Freiraumbelange oder bei Stadtentwicklung oder Quartiersentwicklung, sagen wir mehr.
Ja, also wenn man sich Citizen Science Projekte generell anguckt, dann ist der Umwelt- und Naturschutz ganz klar. Ich sage mal, 80% der Citizen Science Projekte in Deutschland, also ist jetzt nicht amtlich grob über den Daumen, sind Umwelt- und Naturschutzprojekte. Und wir haben ja gezielt Projekte angeguckt, die mit Stadtentwicklung zu tun haben. Das sind also im Vergleich nicht so wahnsinnig viele. Im Bereich, also Mobilität ist dann sicher noch ein großes Thema. Grünpflege ist natürlich ein Thema, das gerade mit diesen Smart-Sachen lässt sich das ja gut einsetzen, um, ich weiß nicht, also Bewässerungszustände oder Trockenheitszustände abzulesen.
Statt geschichtlich-historische Themen.
Ja, Stadtgeschichte, das ist ein ganz großes Thema der Bürger und Bürger, der Bürgerforschung. Aber schon immer haben wir gelernt von unseren Experten, die wir interviewt haben, denn das ist ein Bereich, den die Stadtverwaltung gar nicht abdecken können. Und diese Stadtgeschichtsforschung oder Heimatforschung, wie man immer es nennen will, vor Ort, ist schon immer ein super wichtiges Thema gewesen von Bürgerforschung oder Citizen Science. Es hat nur nie jemand so genannt. Das sind denn die Geschichtswerkstätten und so. Also das würde heute jetzt vielleicht zur Citizen Science zählen.
Ja, und eine Forschungsfrage des Projektes war so, für welche Themen der Stadtentwicklung eignen sich Citizen Science oder Bürgerforschungsprojekte? Und da haben wir dann irgendwann festgestellt und auch in Vorgesprächen oder in den Gesprächen auch nochmal so ähnlich formuliert gefunden, nämlich es gibt eigentlich kein Thema der Stadtentwicklung, was nicht potenziell und auch geeignet wäre, mit Methoden der Bürgerforschung betrachtet und qualifiziert zu werden. Es ist immer die Frage, wer und wie und mit welchem Zusammenhang und welcher Fragestellung, aber man kann nicht sagen, es gibt Themen, die ungeeignet wären. Und insofern, wenn man dann hinguckt und merkt man, es gibt, das ist direkt dann auch unser Beispielspektrum ab, was ja, wie viel haben wir gemacht? 10 Fallstudien. Ist also eben nicht repräsentativ oder ähnliches, aber damit das Spektrum macht schon deutlich, es sind wirklich sehr viel, sehr unterschiedliche Themenfelder der Stadtentwicklung hier aufgerufen. Und entsprechend haben wir es auch nicht quantifiziert. Also das Thema Naturschutz und Grün und solche Fragen sind natürlich insgesamt, wie Antje eben auch gesagt hat, sehr stark repräsentiert. Aber so grundsätzlich gibt es eben nichts, was es nicht gibt, sage ich mal, in Bezug auf diese Themenannäherung.
Also ich verstehe jetzt daraus, dass es bei dieser, ja, solchen forschenden Aktivitäten von Bürgerinnen und Bürgern ja immer einen konkreten Anlass oder ein konkretes Thema, eine konkrete Fragestellung gibt. Wie wirkt sich das denn dann hinterher, die Forschungsergebnisse wirklich unmittelbar auf diesen Planungsanlass, auf diese Stadtentwicklungsfrage aus?
Jetzt kommt das berühmte, wie Klaus Selle immer sagt, Wasser in den Wein gießen. Also gewisse Form der Ernüchterung, sage ich mal. Was heißt Ernüchterung? Also oder andersrum, wenn man die Erwartung hätte, wenn man Citizen Science und Bürgerforschung in der Stadtentwicklung betreibt, dann rufen in der Stadtverwaltung und in der Kommunalpolitik alle sofort Hurra und öffnen die Arme und ändern ihre Politik und ihre Verwaltungsabläufe oder ihre Entscheidungsprozesse, dann wäre das falsch. Grundsätzlich ist es, glaube ich, auch immer die Frage, welche Ebene sozusagen man hier eigentlich anguckt. Also gerade bei so stadthistorischen, stadtgeschichtlichen oder die Stadtrandgeschichten beispielsweise Prozessen oder Projekten, da kann ja die Erwartung auch gar nicht sein, dass eine Stadt dann plötzlich so ein konkretes politisches Handeln darauf abstimmt, sondern eher eine bestimmte Sensibilisierung für bestimmte Fragen oder für bestimmte soziale oder Herkunfts- oder Altersgruppen entwickelt. Und das ist natürlich dann eher ja, auf einer nicht sofort nachweisbaren Ebene, wo wir aber glauben, dass es schon ein Prozess in die Gänge bringt bei Akteurinnen und Akteuren der Stadtentwicklung, der dann auch dazu führt, dass vielleicht Entscheidungen zukünftig oder Wahrnehmungen zukünftig sich verändern.
Ja, man muss jetzt mal ehrlich sein. Also im Moment liegen da auch viele Frustrationen. Das muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Also die Projekte erfahren auch zum Teil, auch vielleicht bei der Barrierefreiheit zum Beispiel war das ein Thema oder auch bei einem Klimaprojekt, das wir angeguckt haben, wo die Bürgerinnen und Bürger sehr engagiert waren und die Kommune sagt, das ist schön und die Bürgerinnen und Bürger haben sicher viel gelernt. Für uns ist das, da arbeiten wir jetzt nicht mit, dass, ob wir da so einen Handlungsleitfaden zum Klima noch haben. Es ist schön, aber oder auch, wenn die Bürgerinnen und Bürger wissen, wir sind jetzt mal Experten für Barrierefreiheit, uns fragt aber keiner. Weil die Stadt natürlich über die normale Beteiligung die Verbände, Multiplikatoren entsprechend beteiligt oder aber eben nicht diesen Verein, der vielleicht das Spezialwissen hat. Also da liegen viele Chancen und im Moment noch viele Frustrationen. Und wir kommen natürlich sofort wieder zu dem Datenverwertungsthema, denn die Kommunen arbeiten halt dann tendenziell eher nicht mit den Daten.
Aber wenn ich euch höre, wie vertiefend und durch diese Lernschleifen, wie ihr gerade beschrieben habt, also Forscher angeregt werden, vertiefend reinzugehen oder Berater, Büros etc. Seht ihr Citizen Science auch als Alternative zu den gerade klassischen Beteiligungsformaten, die wir so alle durchführen, weil die Leute vertiefend dran sind, weil die Leute möglicherweise länger sich mit dem Thema auseinandersetzen als in 3 bis 5 Workshops und damit vielleicht auch eine größere Akzeptanz für bestimmte Dinge schaffen? Also ist das eine Alternative oder könnte das eine Alternative sein?
Also mit Alternative würden wir uns schwer tun, aber sicherlich eine sehr sinnvolle Ergänzung. Also klar kann man sich vielleicht diese Varianten abfragen, was man so auch macht in der Bürgerbeteiligung, nicht sparen. Und Bürgerforschung ist auch ein langer, intensiver Prozess, auf den sich alle auf Augenhöhe auch wirklich einlassen müssen. Aber aus unserer Sicht eine sehr gute Ergänzung, gerade mit den großen Transformationsthemen, die anstehen. Auch wirklich positiv für die Stadtverwaltung, also auch einfach, um diese andere Realitätssicht nochmal zu kriegen, andere Wirklichkeiten nochmal zu erfahren, also ja.
Ich denke, das hat einmal diese Seite, also dass in der Politik und Verwaltung dadurch etwas angeregt wird oder Wahrnehmungen sich verändern, aber man kann das natürlich auch andersrum einsetzen, also dass manchmal so Menschen mit einem sehr geschlossenen Weltbild und gefühlten Faktenwissen, wenn die sich dann beteiligen an bestimmten Projekten, wo gezählt und analysiert und gefragt und geguckt wird, dann kann das auch ein Schlüssel sein, diesen Horizont dieser Menschen einfach mal sehr freundlich und sehr situativ angeregt zu erweitern. Also eine Möglichkeit sein, wenn Leute sagen, hier müssen aber 150 Parkplätze hin, sonst läuft das hier nicht und der Radweg ist hier fehl am Platz, weil wir noch einen Autospur mehr brauchen. Wenn man dann über beispielsweise mit Citizen Science Methoden ergänzte Bürgerbeteiligungsprojekte dort auch das Faktenwissen und die Situation deutlicher macht für die Menschen, die das vorher auf eine bestimmte Art und Weise gesehen haben, dann kann das ja auch auf der Bürgerinnen- und Bürgerseite noch einen Effekt geben, den wiederum Stadtentwicklerinnen und Stadtentwickler für sich nutzen können.
Und mit Blick jetzt nochmal auf die Forschenden, die das begleiten oder auch die Bürgerinnen und Bürger teils anleiten, beraten, wie auch immer, da stelle ich mir auch vor, dass die teils vielleicht ein Stück weit frustriert sind, wenn sie viel Arbeit, viel Zeit da reinstecken. Ihr habt vorhin mal einmal erwähnt, Mensch, dann brauchten wir doch viel mehr Kommunikationsaufwand, noch mehr Workshops, um überhaupt zu erklären, wie das alles läuft. Wären denn eure Empfehlungen? Würdet ihr sagen, Mensch, da ist trotzdem was rauszuholen, macht weiter, arbeitet weiter daran, um diese Frustrationsgrenze auch zu überwinden und dass man wirklich die Chancen draus ziehen kann? Oder würdet ihr sagen, Mensch, also irgendwie Aufwand und Wirkung passen nicht so recht zusammen?
Also wir würden natürlich auf jeden Fall sagen, es lohnt sich, da weiterzumachen. Aber das sagen die Forschenden auch selbst. Also die müssen sich natürlich so ein bisschen an ein anderes Tempo gewöhnen. Aber alle haben gesagt, also sie machen das auf jeden Fall weiter. Also wir hatten auch Forschende, die wirklich das zum ersten Mal gemacht haben mit der Einbeziehung von Bürgerinnen und Bürgern. Und die fanden das aber sehr wertvoll. Und wir haben auch einen Workshop zum Thema gemacht, wo sich auch Vertreter großer Forschungsinstitutionen dafür ausgesprochen haben, dass das nächste, ich sag's mal so doof, große Ding ist, die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern. Auch die Überlegung, wie gehen wir mit Daten um, vielleicht auch, wie gehen wir mit Big Data um, die sowieso andauernd erhoben werden, ob es irgendwen interessiert oder nicht. Also es gibt ja einfach diese wahnsinnig vielen Datenmengen. Aber auch nicht nur Daten, sondern das ist wirklich die nächste große Sache, Forschung runterzubrechen. Ich meine, Wissensvermittlung und ist ja sowieso seit 20, 30 Jahren auch immer wieder Thema, ne? Also dass die Forschung ihr Wissen anders vermitteln muss, da ja. Schließt sich dann Citizen Science direkt.
Ja, und auch hier wieder, dass Forschende dann auch merken, es gibt Lebensrealitäten und Welten, die wir vielleicht selber noch gar nicht so wahrgenommen haben und die dann einfach auch nochmal selber sich in Frage stellen und nochmal überlegen, so, wenn wir neue Methoden anwenden, dann lernen wir auch über Forschung und über uns und unsere Sicht auf Probleme oder Themen oder Fragestellungen nochmal was Neues. Und müssen uns vielleicht auch selber noch mal ein bisschen wieder an die eigene Nase fassen und noch mal neu justieren angesichts der gesellschaftlichen Realitäten. Also dieses selbstkritische Betrachten der Forschungsmethodik ist, glaube ich, auch eine Chance und wird aber auch, das hat dieser Workshop, den wir hatten am Ende unseres Projektes, auch gezeigt, wird auch so wahrgenommen. Und da gab es dann für einige auch auf der Forschungsseite durchaus den einen oder anderen kleinen Aha-Effekt, und der dann wieder vielleicht mit nach Hause oder ins Institut genommen wird, vielleicht Forschungsprojekte zukünftig auch nochmal mit solchen Methoden und solchen Fragestellungen zu bereichern.
Dankeschön. Also mein Milchkaffee neigt sich so langsam dem Ende zu. Dann bedanken wir uns für den leckeren Kaffee mit euch und das interessante Gespräch.
Und die vielen neuen Erkenntnisse dazu, die einen durchaus auch wir in unseren Rollen den einen oder anderen dann mal hinstupsen können, um ihrer eigenen Bubble auch mal rauszuschauen und sich mit anderen Leuten auch wirklich da auseinanderzusetzen. Das fand ich jetzt sehr spannend, diese Hinweise. Eine andere Art von Forschen und Reflektieren des Ganzen. Also, ich habe viel gelernt. Vielen Dank dafür. Ja, viel Erfolg noch auch bei dem Endspurt des Forschungsprojekts und dass es auf der einen oder anderen Seite weitergeht. Vielen Dank.
Danke. Dankeschön.